Personen des Glaubens, Sadhu Sundar Singh. Mit dieser Person möchte ich eine neue Predigtreihe eröffnen, die sich mit Menschen beschäftigt, die schon vor längerer Zeit gelebt haben, die nicht mehr unter uns sind, aber die diese Welt, die Erde entscheidend mit geprägt haben. Und ich freue mich sehr drauf, weil es gibt unglaublich viel Inspiration auch durch den Lauf der vergangenen Jahrhunderte. Es ist so viel, was uns selbst hier in der Gegenwart formt und welches uns einen gewissen Charakter aufgedrückt hat, von dem wir gar nicht wissen. Und das mal zu erfahren und auch zu schauen, wie andere gelebt haben und ihr Leben entfaltet haben in den unterschiedlichsten Varianten, das ist für mich hochspannend und ich denke auch für uns bereichernd. Dass ich nun mit einem anfange, der gar nicht auf unserem Kontinent gelebt hat, das war nicht Absicht, sondern das war mehr Fügung, weil meine Mutti hatte da wohl so ein Buch gehabt und das sollte ich bestellen. Irgendwie so war das und dann habe ich das auch mal gelesen, weil ich hatte so aus der Vergangenheit so einen blassen Schimmer, da war doch mal was, der war doch ganz interessant in meiner Jugendzeit. Und ich hatte den gelesen und es hatte mich fasziniert. Und ich denke, dass auch für uns da einiges dabei ist, was uns bereichern kann. Und so wollen wir mal einsteigen in die Geschichte des Sadhu Sundar Singh. Zuvor lese ich einen Bibeltext aus Philipper 3, die Verse 12 bis 16. Der Paulus schreibt: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Paulus schreibt von einer inneren Ergriffenheit durch Christus Jesus. Und ich denke auch, dass dies auf die Person des Sundar zutrifft. Es ist wirklich schwierig, diesen Sundar in Kürze zu umreißen und für uns verständlich zu machen. Er wurde 1888 geboren. Sein Tod ist nicht genau bestimmt. Er war auf einer Reise ins Himalaya-Gebirge und ist dort verschollen. Seine Eltern waren wohlhabend und sie lebten in Nordindien, in Punjab, Rampur. Ich selbst kenne mich in der Gegend überhaupt nicht aus. Ich habe es gelesen, aber ich weiß, dass Indien seit Menschengedenken, also ganz weit früher, schon immer ein Schmelztiegel der Nationen war. Es sind schon ganz frühzeitig wertvolle Aufzeichnungen gemacht worden von den Gedanken, die Menschen hatten. Die Gedanken über Gott sind seit Ewigkeiten angelegt dort. Gibt es in hundert- und tausendfachfaltiger Ausführung. Es gibt unterschiedlichste Menschenstämme, von ganz dunkel bis ganz hell. Und genauso gut gibt es dort auch Kämpfe zwischen diesen Menschen, in allen Schattierungen, immer und immer wieder. Es gibt bedeutende indische Literatur, die ein beachtliches Alter aufweist, die auch heute noch sehr spannend ist zu lesen. Eine davon handelt, von der Frage nach dem Sinn des Kämpfens, als ein Vater seine Verwandten auf der anderen Seite der Schlachtlinie wiederfand und es ihm überhaupt Gewissensbisse bereitet, jetzt gegen diese Menschen zu kämpfen, die doch seine eigenen Verwandten sind. Und darauf entspringt sich eine hochinteressante Weisheitsliteratur. Indien, ein Gebiet, in dem Menschen hineingezogen sind und wieder hinausgezogen sind. Nicht umsonst spricht man ja auch von den Indogermanen, quasi also Volksstämmen, die auch von dort unten kommen. Oder man sagt, dass bestimmte Volksstämme der, sage mal, dunkelhäutigen Osteuropäern, zu denen wahrscheinlich auch die Leute gehören, die nachher ja Gottesdienst feiern, aus Indien stammen. Nordindien, die Ecke, oder Ostindien. Also es ist wirklich unglaublich, was dort stattfindet, und es ist umso unglaublicher, dass wir so wenig mitkriegen davon. Heute ist Indien ja durchaus ein entwickelter Staat mit enormen Spreizungen zwischen Arm und Reich, zwischen Wohlstand und Technik und zwischen einfachster Lebensführung. Können wir uns hier wirklich schwer vorstellen. Der Sadhu Sundar Singh, sein Vorname ist Sundar, wir nennen ihn mal Sundar, er wurde hineingeboren in eine Familie, die dem klassischen Hinduismus diente. Hinduismus lässt sich ebenso schwer beschreiben, weil es unglaublich viele Schattierungen hat. Es gibt dort verschiedene Götter, die verehrt werden, aber nicht alle werden gleichzeitig oder von jedem verehrt, sondern manche legen das Schwergewicht auf diesen Gott, auf diesen Brahma, Vishnu und wen es da alles gibt. Und so kann man auch nicht genau sagen, ob das nun Polytheismus oder Monotheismus ist, also an einen Gott glauben oder an vielen Göttern glauben. Es ist jedenfalls eine Religion, die sich stark mit den Kräften dieser Welt, mit der Natur beschäftigt und auch mit dem, was es mit den Menschen macht. Und aus diesen Gedanken heraus auch diese Religion dann entsponnen wird. Was passiert mit der Geburt, mit dem Sterben, wo bin ich nach dem Tod und so weiter und so fort. Er ist also durchaus hinduistisch erzogen worden, von seiner Mutter am meisten. Und seine Familie gehörte aber offiziell der Religion der Sikh an. Sikh ist eine Religion, die ist im Nordindien verbreitet. Und jetzt sehen wir mal das erste Foto. Das ist ein Tempel der Sikh. Also ganz nah am Wasser gebaut. Ich weiß gar nicht, was die machen, wenn der Meeresspiegel steigt. Sieht ziemlich knapp aus. Vor allen Dingen das Klimaaggregat da gleich am Wasser finde ich beeindruckend. Ja, schon spannend. Also sehr, sehr filigran gestaltet, golden. Es hat was Erhabenes. Menschen versammeln sich. Das Wasser ist ganz nah dran. Und die Sikh-Religion ist im 15. Jahrhundert entstanden. Ist noch relativ frisch. Es gibt einen Gründer der Sikh-Religion, das ist der Guru Nanak Dev. Den haben wir auf dem nächsten Foto. Das Gemälde ist ein bisschen, östlich, fast mittelalterlich. Also das ist so, man kann sich vorstellen, ein durchaus interessanter Mensch. Er guckt da auf den eingesperrten Vogel. Seine Hand ist am Herzen. In seiner anderen Hand ist eine Kette. Dieser Nanak Dev, er hätte mit unserem Martin Luther spielen können als Kind. Ungefähr zur selben Zeit geboren. Und er hat die Religion des Hinduismus umgekrempelt. Er war im Prinzip der Reformator dieser Zeit. Man kann ihn sehr wohl vergleichen mit Martin Luther. Er hat vieles neu gemacht. Er war schon als Junge fasziniert von Religion und sein Drang, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen, brachten ihn dazu, sein Elternhaus zu verlassen und auf Wanderschaft durch weite Teile Nordwestindiens zu gehen. Nanak legte bereits in jungen Jahren strikt das Konzept des Hinduismus ab. Und er soll eine göttliche Stimme gehört haben, die ihm befahl, Glauben an einen Gott, Barmherzigkeit, Reinheit, Andacht und Dienen zu lehren. Ich finde, es klingt schon fast modern. Es passt schon fast in unsere Zeit. Das sind Dinge, die Menschen auch heute begreifen und verstehen können, wie wichtig das ist. Und sie verehren nicht irgendeinen Gott, der so als Figur dargestellt ist, sondern einen gestaltlosen Schöpfergott. Und dieser ist weder Mann noch Frau. Sie haben eine Abkehr vollführt von dem sogenannten Aberglauben und traditionellen religiösen Riten, hauptsächlich des Hinduismus. Auch das so stark ausgeprägte Kastensystem, also das sind Menschen werden hineingeboren in eine Kaste und da kommst du dein Leben lang nicht raus. Du gehörst zu den Abschaum der Welt oder zu den Eliten der Welt. Das ist dann von vornherein festgelegt, hängt auch ein bisschen mit der genetischen Ausprägung zusammen. Das wird abgelehnt. Und so haben die Anhänger dieser Sikh haben einen gemeinsamen Nachnamen, der dieses Kastensystem etwas verwischen soll. Natürlich haben die auch im Kastensystem, aber nicht so stark. Sie sind mittendrin. Und der Nachname heißt Singh. Alle, die an diesem Glauben angehören, heißen mit Nachnamen oder mit Zusatznamen Singh. Und das heißt Löwe. Es gibt formale Vorschriften zur Kleidung. Zum Beispiel haben die Männer eine Unterhose zu tragen. Die soll so ein Stückchen die auch geschlechtliche Reinheit symbolisieren oder vielleicht auch praktisch fördern. Sie haben einen Turban, der kunstvoll gebunden ist. Und damit wir uns das etwas besser vorstellen können, habe ich euch mal ein Video mitgebracht, wie das so in einem Tempel zugeht dort. Sie haben auch eine Musikgruppe, also ein Video aus der Neuzeit, so wie sie heute leben. Und ihr könnt euch mal für 1-2 Minuten mal hineinbegeben in diese orientalische Welt der Indiens und der Singh. Die Welt unseres Sundar sah vielleicht noch etwas anders aus. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Übrigens, der lange Bart, der quasi nicht geschnitten wurde, ist auch ein Kennzeichen der Singh. Sie schneiden ihre Haare nicht. Deswegen auch der Turban, dort werden diese Haare quasi eingefärbt, dass sie nicht so unordentlich aussehen. Und sie haben als ein Zeichen ihrer Religion neben dem Dolch auch den Kamm. Und Kamm steht für gepflegtes Haar. Also wenn man die Haare nicht schneidet, dann muss man es schon kämmen. Ne? Ansonsten verrastern die doch sehr schnell. Ja, unser Sadhu Sundar Singh, er hat seinen Namen, das haben wir jetzt schon mitbekommen, die Singh, aus der Tradition der Singh, der Sikh, und die Bezeichnung Sadhu bezeichnet einen Bettelmönch. Also einen, der in Armut umherzieht, nichts hat und den Leuten etwas Geistiges mitteilt. Wörtlich heißt es der Gute. Sadhu Sundar Singh. Vielleicht mal ein Foto von ihm. Es gibt nicht viele Fotos, obwohl also derzeit ja schon die Fotografie aktuell war. Da sitzt er auf einem Korbstuhl und liest. Seine Augen sehen wie ins Leere, er strahlt Ruhe aus. Ernst und doch freundlich. Der Turban, der ist immer dabei, fast immer dabei. Das nächste Foto. Hier ist er etwas älter, der Bart ist schon etwas gestutzt. Ebenfalls dieser Blick, der scheinbar ins Nichts geht. Es kennzeichnet Sundar, dass er diese innere Ruhe unbedingt braucht und immer wieder sucht und dabei quasi abdriftet in eine Welt, die sich den meisten von uns verschließt. So, lieber Sundar, du kannst jetzt gerne mal ein Weilchen hier verweilen und uns mal mit deinem freundlichen Wesen anlächeln. Wir werden von dir weiter erfahren. Er schreibt, ich wurde in einer Familie geboren, die für gewöhnlich als Sikh galt. Aber sie sah die Lehre des Hinduismus als höchst wesentlich an. Und meine liebe Mutter war ein lebendiges Beispiel und eine treue Verehrerin dieser Lehre. Sie pflegte täglich vor Tagesanbruch aufzustehen und nach dem Bade die Bhagavad Gita und andere Hindu-Schriften zu lesen. Ihr reines Leben und Lehren wirkten auf mich mehr als auf die anderen Glieder der Familie. Und wann immer ich jetzt daran denke, danke ich Gott für diese Erziehung. Ich kann gegen Gott niemals dankbar genug sein dafür, dass er mir solch eine Mutter gegeben, die mir schon in meinen frühesten Jahren die Liebe zu Gott und die Furcht vor ihm einflößte. Ihr Herz war meine beste theologische Schule. Und sie bereitete mich, so gut ich sie konnte, dazu vor, dass ich als Sadhu für den Herrn wirkte. Und dann wurde Sundar unterrichtet von einem Lehrer der Hindus. Das ging mehrere Jahre lang. Die kamen dann nach Hause. Sie waren ja durchaus wohlhabende Leute, konnten sich das leisten. Und auch von einem Lehrer der Sikh. Er schreibt, ich erkenne an, ich empfing von diesem Unterricht einen gewissen Trost. Aber ich hungerte noch immer nach wirklichem Frieden. Sie lehrten mich mit großem Mitgefühl und ließen mir freigebig ihre Erfahrung zukommen. Aber sie hatten selber nicht den wahren Segen, nach dem sich meine Seele sehnte. Ich pflegte die Hindu-Schriften oft bis Mitternacht zu lesen und irgendwie den Durst meiner Seele nach Frieden zu stillen. Mein Vater wandte sich oft dagegen und sagte, es schadet deiner Gesundheit, wenn du bis in die Nacht hinein liesest. Wie hat diese Leidenschaft schon in so jungen Jahren von mir Besitz ergreifen können? Von dir. Später im Leben ist noch genug Zeit, um an diese Dinge zu denken. Und der Vater sagt, ich vermute, du hast diese Verrücktheit von deiner Mutter und dem Sadhu. Und dann wird Sundar in eine Religionsschule geschickt der Christen. Also Indien war ja auch da schon Gebiet, welches Kolonie war. und demzufolge auch christliches Missionsgebiet war. Und er bekam hier seine Berührung mit dem Christentum. Er sollte in der Bibel lesen, hat es aber verweigert. Es war ihm fremd, es war ihm irgendwie unheimlich. Und es hat ihn aber auch berührt. Und das ist, glaube ich, auch für uns ganz wichtig zu verstehen, wie ein Mensch, der so hineingeboren ist in eine sehr religiöse Gesellschaft, wie er dann ein Glauben, der von außen kommt, als Botschaft annehmen konnte. Natürlich war es ihm bewusst, dass Menschen, die jetzt so ganz anders, einen ganz anderen Glauben annahmen, dass sie gerne auch verstoßen wurden von ihrer Familie. Das ging hin bis zu Vergiftung. Einfach mal so, unbeabsichtigt. Es ist nicht einfach, dieser innere Kampf, was man denn glauben soll, beziehungsweise wo man sein Herz dranhängen soll. Und er schreibt, nach den Anschauungen, die ich zu jener Zeit hatte, meinte ich, indem ich das Evangelium verbrannte. Also er hat ein Evangelium genommen, zerrissen und verbrannt. Hatte ich eine gute Tat getan. Doch die Unruhe meines Herzens wurde immer größer. Und nachher fühlte ich mich 2 Tage lang sehr elend. Als ich am 3. Tag spürte, ich könne es nicht länger ertragen, stand ich morgens um 3 Uhr auf, nahm ein Bad und betete. Wenn es überhaupt einen Gott gäbe, so wolle er sich mir offenbaren, mir den Weg des Heils zeigen und diese Unruhe meiner Seele beenden. Ich war fest entschlossen. Wenn dieses Gebet ohne Antwort bliebe, würde ich noch vor Tagesanbruch zur Eisenbahn hinuntergehen und meinen Kopf vor den einfachen Zug auf die Schienen legen. Ich blieb bis gegen 3:30 im Gebet und erwartete Krishna oder Buddha oder irgendeinen anderen Avatar der Hindu-Religion zu sehen. Aber sie erschienen nicht. Dafür erstrahlte aber im Zimmer ein Licht. Ich öffnete die Tür, um zu sehen, woher es komme. Aber draußen war es dunkel. Ich ging wieder hinein. Und das Licht wurde immer stärker und nahm die Gestalt einer Lichtkugel über dem Fußboden an. In diesem Licht erschien nicht die Gestalt, die ich erwartete, sondern der lebendige Christus, den ich für tot gehalten habe. Bis in alle Ewigkeit werde ich nie sein herrliches und liebendes Gesicht vergessen, noch die wenigen Worte, die er sprach. Warum verfolgst du mich? Siehe, ich bin am Kreuz für dich und die ganze Welt gestorben. Diese Worte wurden wie mit einem Blitz in mein Herz gebrannt und ich fiel vor ihm zu Boden. Mein Herz war mit unaussprechlicher Freude und Frieden erfüllt und mein ganzes Leben war vollständig verwandelt. Da starb der alte Sundar Singh und ein neuer Sundar Singh wurde geboren, damit er dem lebendigen Christus diene. Es ist hochinteressant, welche Begegnungen dieser Sundar mit dem Glauben an Christus gemacht hat. Natürlich hören wir auch hier heraus, aha, das sind doch die Worte, die auch Paulus gehört hat, als ihm Christus begegnete. Und die auch Sundar mit Sicherheit gelesen hatte im Neuen Testament oder gehört hatte im Neuen Testament. Aber diese Worte haben in ihm einen Widerhall erzeugt im Inneren, das unbeschreiblich ist. Und Sundar ist darauf folgend bekannt geworden durch seine Begegnungen, durch seine Visionen, durch seine Gesichter, die er hatte und die er, er sagt selber, in sehr unvollkommener und möglichst sparsamer Art und Weise auch den anderen mitteilte. Weil er war der Meinung, das, was ich gesehen und gehört habe und immer wieder sehe und höre, das lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Und so gab es ja hier in Europa um die Zeit 1920, 1930 rum, gab es eine unglaubliche Welle. Sundar hat später auch Europa besucht, er war auch in Amerika Und er hat dort ein sehr großes Echo hervorgerufen. Wahrscheinlich haben sich Menschen danach gesehnt, endlich wieder etwas praktische Nähe des Christentums im Leben zu erfahren. Weg von religiösen und dogmatischen Streitigkeiten hin zu einem Herzen, was selber fühlen kann, was selber ergriffen ist. Ich weiß nicht, wer hat denn von euch schon mal von Sadhu Sundar Singh gehört gehabt? Du hast es schon mal gehört. Was hast du gehört von ihm? Wo ist er dir begegnet?
Ich habe es auch nur in der Predigt gehört und dass er viel in der Welt bewirkt hat unter den Gläubigen, weil er das Wort so genau ihm weitergegeben hat und so praktisch vor allen Dingen.
Ja.
Ja. Und es ging in jedem, ihm geht es ja um darum, dass wir Jesus im Herzen haben und auch so leben. Also das war schon für die anderen was, weil der viel nach Tradition ging. Und da war dieser, so wie du schon sagtest, wie eine Reformation des Glaubens.
Ja, es war wie ein Lichtstrahl, ja, das nach Europa ging. Wer hat noch gehört? So, sagt ihr was? Also ich habe mich gestern mit meiner Mutti unterhalten und die sagte, ja, also meine Mutti hat mir erzählt von ihm. Also, und da war er auch dabei. Und ich weiß, ich hatte auch als Jugendlicher ein Buch von ihm gelesen und es war so ein Geheimtipp gewesen. Ja, und ich war auch durchaus angetan von dieser Art, die ich so gar nicht kannte aus Büchern, etwas darzulegen. Sundar hatte sogar die Königin Wilhelmina, die lange Zeit Hollands Regentin war, beeindruckt. 1949 sagte sie, ich bin ihm nie begegnet. Ich kenne nur ihn durch seine Bücher und durch die Bücher über ihn. Ich gehöre zu denen, die tief beeindruckt sind von seinem Leben und seiner Lehre. Und ich bin überzeugt, dass er durch seine brennende Liebe für Christus und seinen Frieden eine wirkliche Hilfe für mich bedeutete, in den schlimmsten Zeiten der schrecklichen Katastrophe des letzten Krieges. Sundar Singh war wirklich keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern ein Mann, dessen Beispiel und Lehre niemals in Vergessenheit geraten sollte. Er muss wirklich ganz schön die Herzen berührt haben. Sundar Singh in Europa, er kam nicht wirklich gut damit klar. Also zum einen gab es hier, ja, das ist so das Getriebe, das, wo wir mittendrin sind, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, das kannte er nicht vom Himalaya. Da gab es Ruhe, da wurde die Zeit nach Tagen gemessen und nicht nach Sekunden. Und so kam es vor, dass er einmal in Europa sollte einen Dienst tun und er war gerade wieder dabei, in sich zu versinken. Und in dieser Situation kann man ihn schlecht herausholen. Und dann war der Abend vorbei und Sundar war nicht da. Und das war ihm schon peinlich. Und da hat er gesagt, okay, wenn ich hier in Europa bin, dann versuche ich mal, dieses in mich versenken nach Möglichkeit zu reduzieren, damit ich pünktlich sein kann. Und er sagt über Europa, eines Tages, also er spricht gerne in Bildern, alles, was er macht, sind Bilder, man kann sie sich vorstellen. Eines Tages saß ich am Ufer eines Flusses. Ich holte aus dem Wasser einen runden Stein und brach ihn in zwei. Im Inneren war er vollkommen trocken. Und dieser Stein lag seit sehr, sehr langer Zeit im Wasser. Aber das Wasser hatte ihn nicht durchdrungen. Mir kam der Gedanke, dass es sich mit den Menschen in Europa ähnlich verhält. Seit Jahrhunderten sind sie vom Christentum umgeben. Aber das Christentum hat sie nicht durchdrungen, lebt nicht in ihnen. Das ist, ja, für unsere Ohren gewöhnungsbedürftig. So ist auch diese Form, die wir in Europa kennen, des Atheismus, in Indien undenkbar. In Indien gibt es fast keine Atheisten. Wir in Europa erleben diese Phase, diese Welle, dass Menschen ohne Gott leben und irgendwie zurechtkommen, erleben wir wahrscheinlich als eine Gegenreaktion. Als eine Gegenreaktion gegen ein Christentum, welches nicht von Christus durchdrungen ist. Sundar hatte immer wieder in seinen Versenkungen, ja, man kann sagen, übersinnliche Erfahrungen gemacht, die auch sehr in Europa sehr kritisch gesehen wurden, beleuchtet wurden und gesagt haben, Mensch, was ist das? Aber wiederum nahm die Kritik nicht so überhand, dass es sie zerstörte. Eben weil er als Christ wirklich ein Leben lebte, welches Bewunderung und Ehrerbietung hervorruft. Und ein Mensch, der bereit ist, für Christus das Letzte zu geben, sein Leben, und das auch in der Situation im Himalaya oder in Nordindien immer wieder auch in Verlegenheit kommt, dass das dazu kommen könnte, den kritisiert man nicht so leichtfertig. Und er musste jedenfalls seine übersinnlichen Erfahrungen in der Sprache der diesseitigen Sinneswelt vermitteln. Also wenn er von atemberaubenden Dingen, von Orten, von wundervollen und beglückenden Umgebungen, von prächtigen Gärten, von lieblichen und süßen Früchten, von Vögeln wunderbarer Farbe und köstlichen Blumen spricht, fehlt uns dafür die rechte Vorstellung. Es sei denn, Gottes Geist gibt sie uns. Er sagte in der Sprache dieser Welt, was eigentlich unsagbar ist. Und dieses Unaussprechliche sprach auch Apostel Paulus, als er über die Erscheinung und Offenbarung des Herrn berichtete. Wir lesen davon im 2. Korinther 12, Vers 1 bis 4. Ich glaube, dass Sundar sich damit absolut verstanden fühlte, als Paulus das sagte. Ihm ging es ganz ähnlich. Paulus schreibt, ich weiß von einem Menschen in Christus, und man geht davon aus, dass er selber war, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb dem Leib, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Sundar ging es so. Und wenn er Geschichten erzählte von einem Leben zum Beispiel nach dem Tod, von einem Leben in Hölle und Himmel, dann ist das für ihn nicht so in einer zeitlichen Reihenfolge zu verstehen, sondern man merkt, dass es irgendwie auch alles auf die Gegenwart komprimiert ist. Als wenn das, was auch zeitlich verstanden werden kann, auch einfach nur gegenwärtig in mir drin ist. So schreibt er zum Beispiel über die Hölle. Gott richtet die Sünder nicht, die Sünder nicht. Die Sünde selbst richtet sie. Und sie müssen in ihren Sünden sterben. Der Sünder straft sich selbst. Das Herz des Menschen ist so beschaffen, kann so beschaffen sein, dass er sich nur in der Hölle, das heißt außerhalb des Friedens Christi, wohlfühlt. Die Wiedergeborenen können das himmlische Reich schauen und sich dort heimisch fühlen. Die anderen können es nicht. Dies ist das wirkliche Gericht. Und es wird täglich gehalten. Es findet nicht erst durch ein Eingreifen Gottes statt, das uns von ihm trennt. Es findet innerlich statt. Das göttliche Licht zeigt den Gottlosen ihr Spiegelbild. Sie sehen sofort, dass sie nicht in der Gemeinschaft der Heiligen und Engel leben können. Sie fühlen sich dort derart fremd, alles scheint ihnen so anders geartet, dass sie selbst darum bitten, den Himmel verlassen zu dürfen. Das sind neue Worte. Das ist eine Art und Weise, diese uns gewöhnliche Terminologie auszulegen, dass sie schon spannend ist. Ja, sie wirkt beinahe psychologiemäßig, wissenschaftlich. Es ist interessant, dass Menschen es in sich spüren, wo sie sich hingedrängt fühlen und quasi selbst ihr Urteil sprechen. Und so ist es für uns interessant, auch uns selbst und auch den anderen danach zu beobachten, wie geht es ihm denn? Welche sind die Folgen von bestimmten Handlungen? Wenn man zum Beispiel seine innere Stimme überdeckt, weil eine andere Stimme lauter ist und dann einem Weg einschlägt, der nicht mehr ganz koscher ist, was passiert mit mir, in mir drin? Warum suche ich auf einmal nicht mehr das Helle, das Licht, sondern das Dunkle? Warum will ich mich verstecken? Warum versteckten sich Adam und Eva? Weil sie nackt waren, sie waren doch vorher schon nackt. Und das geht ganz tief in das rein, wie wir Menschen fühlen. Wie wir Menschen uns erleben, hin und her gerissen zwischen den Stimmen, die in uns sind und uns den Weg weisen wollen. Und er selber hatte ja auch wirklich als Jugendlicher, er war zwischen 14 und 16 Jahre alt in dieser Zeit, in dem das Wesentliche passierte, hatte er diese inneren Kämpfe aufs Ärgste durchgemacht. Und das Interessante ist, dass er andockt in das Wissen dieser Zeit, das hat ihn sehr wohl beschäftigt. Was sind zum Beispiel in der Naturwissenschaften? Wie lassen die sich mit dem Glauben in Übereinkunft bringen? Das sind ja Gedanken, die vermisse ich in Europa unter den Christen. Die werden ausgeblendet. Schade drum. Sundar bringt es ein Stückchen auf den Punkt. Er schreibt Folgendes. Wunder stehen den Naturgesetzen nicht entgegen. Denn die höheren Naturgesetze kennen wir für gewöhnlich nicht. Die Wunder stehen im Einklang mit jenen höheren Gesetzen, die wir im Gebet allmählich erkennen. Und das Gehirn ist ein sehr zartes, empfindsames Werkzeug und mit vielen feinen Sinnen ausgestattet. Und diese empfangen in der Erinnerung Botschaften aus der unsichtbaren Welt und rufen Gedanken hervor, die das durchschnittliche menschliche Denken weit überragen. Das Gehirn erzeugt diese Gedanken nicht, sondern empfängt sie aus der unsichtbaren oberen Geisteswelt. Sie werden in Ausdrücken des menschlichen Lebens wiedergegeben, die den Menschen vertraut sind. Manche empfangen solche Botschaften in Träumen, andere in Gesichten, wieder andere in wachen Stunden während der Erinnerung. Und reiche Farben, feine Musik und andere wundervolle Gesichter und Klänge aus der unsichtbaren Welt spiegeln sich immer im Inneren des Gehirns wider. Dichter und Maler versuchen, in ihren Gedichten und Gemälden diese auf sie eindringenden unsichtbaren Wirklichkeiten zu deuten. Aber sie verstehen oftmals ihre wirkliche Quelle nicht. Doch der Mensch der Erinnerung berührt sozusagen das Herz dieser Wirklichkeiten und genießt ihre Seligkeit. Denn seine Seele und die Eindrücke aus der Geisteswelt sind einander nahe verwandt. Es ist schon spannend, wie der Sundar auch seine innere Welt versteht und deutet und genießt. So wie er hier so etwas durch einen durchblickt, können wir uns das gut vorstellen. Ich habe euch ein Gemälde mitgebracht. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gemälde dem Sundar Singh vertraut vorkommen würde. Wollen wir es einen Augenblick auf uns wirken lassen? Und dann sagt mir einfach mal, was ihr so empfindet oder was ihr seht. Ja, erzählt mal.
Also ich sehe ein Herz, was eine dunkle Schale hat und das auseinander geht und innen drin ist es golden und hell.
Ja, ja. Und die rechte Seite? Ja? Oder meinst du die rechte Seite?
Die rechte Seite, die da sitzt.
Nein, hier von dem Bild. Ja. Ja. Deutlich lebendiger, nicht so bedrohlich, ja, obwohl sie auch so im Überschwang der Gefühle einfach von einem Besitz ergreifen würde wollen, gerne, ja. Ich würde mich lieber von der rechten Welle überrollen lassen wollen, also, ja. Ich finde das schon ein sehr spannendes Gemälde. Es ist so wie eine innere Abbildung, wie es einem so geht im Leben. Und es ist unglaublich gut dargestellt, wie diese Trittsteine, die so quasi im Nichts hängen, wie sie den Weg vorzeichnen, wie sie ermöglichen, weiterzugehen bis unters Kreuz und noch weiter. Und dieses Kreuz nicht als totes Kreuz, sondern als ein lebendiges Kreuz dargestellt. Das ist es hängt ebenfalls im Nichts. Und was da hinten kommt, wer kann es mit Worten beschreiben? Das Bedrohliche im Leben, welches diesen vorgezeichneten Weg gefährden will, dargestellt, ebenso auch wie die unglaublichen schönen Ablenkungen im Leben, Aber wenn man einmal auf diesem Weg ist, scheint er nichts mehr abbringen zu wollen. Und als Ziel ist der lebendige Christus immer vor Augen. Ich weiß nicht, ob der Sundar so ein Bild auch schon mal gesehen hat. Er war enorm reich an solchen Bildern. Und ich kann euch auch heute nur einen kurzen Einblick von ihm geben. Wenn ihr mehr wissen wollt, es steht einiges im Internet über ihn. Es gibt Bücher zu kaufen. Es lohnt sich, auch sich mit ihm zu beschäftigen in heutiger Zeit. Ein Mensch, der ernst genommen sein möchte. Dieses Gemälde hängt bei mir im Büro. Es hat mein Bruder gemalt. Und einmal kam zu mir der Bezirkspersonal als Vorsitzende rein, guckt sich das Gemälde an und sagt, Peter, das gefällt mir. Und es ist unglaublich, wie in einem menschlichen Leben innere Bilder, Träume, das Leben selbst auch an die Hand nehmen können und leiten können. Und so wünsche ich uns, dass dieser innere Reichtum, dass wir ihn immer wieder dann spüren, wenn wir ihn benötigen, wenn wir ihn brauchen, um Situationen im Leben zu meistern, um gegen Ängste anzugehen, um manche Sinnlosigkeit zu überwinden. Ein letztes Bild von Sadhu Sundar Singh gebe ich euch mit. Alle Bewohner des Himmels haben ihre Freude daran, dass sie einander dienen. Denn so erfüllen sie den Sinn ihres Lebens und bleiben auf ewig in der Gegenwart Gottes. Aus einer solchen Schau heraus erklärt Sundar die Würde des Menschen, seine Größe und seinen Wert. Ein Mensch ist so groß, wie er anderen in Liebe dienen kann.